einer neuen Folge von Web3 Next Level. Ich bin der André. Schönen guten Morgen, liebe Jasmin. Hallo, mein lieber Stefan. Grüßt euch.
Guten Morgen zusammen.
Ja, hallo und natürlich an alle Zuhörer wie immer einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und auch guten Abend. Je nachdem, wann ihr diese ganze Folge hier hört. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Ja, genau. Also heute ganz spannend. Ich freue mich total. Ich bin so ein bisschen aufgeregt, wie so ein kleines Kind. Der Stefan möchte heute ein Marktupdate machen. Also das ging ja rauf und runter und Jasmin hat gerade schon gesagt, es ist FOMO-Zeit, oder? Also mir ging es gestern, mir ging es die ganze Woche so. Ich habe so ein bisschen FOMO gehabt. Das heißt, ich bin so ein bisschen raus aus Krypto, ein bisschen in Edelmetalle rein und wieder zurück und quer durch die, weiß ich nicht. Also ich habe auch FOMO gehabt. Wie ging es dir, Jasmin? Du auch?
Ja, ganz ähnlich. Ich habe es gerade schon erzählt. Ich meine, wir kennen ja die Zyklen am Kryptomarkt. Man beobachtet die, man weiß so in etwa, was auf einen zukommt. Aber trotzdem, obwohl ich es weiß, heißt es natürlich nicht, dass so diese kleinen psychologischen Spielchen in meinem Kopf nicht trotzdem abgehen. Also ich habe relativ viel verkauft. Ich würde sagen so 75%, bevor es jetzt wirklich getroppt ist. Habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und dann hat mein Kopf aber trotzdem jetzt schon bei niedrigeren Preisen geankert in der letzten Woche. Und als es jetzt dann gestern nochmal hochging, war ich so, ach, voll gut, dass ich noch ein bisschen was behalten. Und höher wieder verkaufen, weil jetzt kompletter Quatsch ist, ne? Weil ursprünglich verkauft habe ich zu höheren Preisen. Also es ist spannend, man weiß es, der Kopf weiß es, man weiß auch, wie man sich zu verhalten hat, aber trotzdem merkt man, ja, Fear, Greed, auch bei sich immer noch. Auch noch mehr.
Ich glaube, das kriegen wir nicht raus. Das kriegen wir auch nicht raus. Ich glaube, da hängen wir auch emotional sehr, sehr tief drin, oder? Ich weiß nicht. Stefan, du bist doch eigentlich der Analytiker. Also du bist doch derjenige, der das so analytisch und so, ach so straight auf sich dann anguckt. Ich bin ja immer tief beeindruckt. Ich bin tief beeindruckt. Allein diese Analysecharts, allein die Charts überhaupt zu, sich auf sich wirken zu lassen und dann eine hoffentlich gute Investmententscheidung zu treffen. Ich bin da auch so emotional gesteuert wie Jasmin. Wie schaffst du das, Stefan? Erzähl es uns. Sag das Geheimnis.
Die wichtige Frage ist ja, du kannst ja rational handeln und trotzdem diese Gefühle haben. Stefan, hast du diese Gefühle mittlerweile komplett wegrationalisiert oder passiert diese psychologische Achterbahn
sehr
mit dir
schöne
auch?
Frage.
Also die Gefühle kriegt man, also ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch, also schon mein ganzes Leben. Also ich werde diese Gefühle auch nie wegkriegen. Wichtig ist es halt, dass man lernt, sie zu beherrschen und nicht jede Reaktion im Chart gleich zu einer Aktion von einem selbst führt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Natürlich habe ich auch Emotionen und wenn ich investiert bin und der Markt geht hoch, freue ich mich. Oder wenn ich investiert bin und meine Analyse ist nicht aufgegangen, man kann auch als Trader nie 100% Treffsicherheit erreichen und der Markt fällt. Natürlich ist man dann halt auch mal schlecht gelaunt oder nimmt das Ganze nicht so gut mit. Man darf das fühlen, das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist dann halt nur nicht, dass man dann aktiv wird und dann aufgrund seiner Emotionen seine Handelsentscheidungen trifft. Aber ich glaube, wegkriegen, das schaffen die wenigsten. Es sei denn, man ist von Natur aus ein sehr rationaler Mensch.
Ja, also es ging mir letzte Woche ja so. Also nachdem wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, über Analyse und Ähnliches, das war schon, ja, für mich war das so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich muss ein Stück weit raus aus Krypto und mache jetzt mal so ein bisschen in Edelmetall. Ich bin total emotional. Ich habe es nicht hingekriegt. Es tut mir leid. Das ist der Wahnsinn.
Aber ich bin ein bisschen beruhigt, dass du das auch sagst, ne? Also, dass es nicht nur bei uns jetzt, bei André und mir so ist und wahrscheinlich bei vielen anderen, wenn man trotzdem diese Emotionen hat, sondern das ist eben eigentlich, ich meine, das ist ja voll die gute Metapher auch fürs Leben. Nicht jede Aktion, nicht jeder Reiz verdient eine Reaktion, ja? Also, in zwischenmenschlichen Beziehungen, auf der Arbeit und eben auch im Kryptomarkt. Nicht alles verdient eine Reaktion. Erstmal überlegen, okay, was mache ich jetzt damit und dann eine gute Entscheidung treffen. Aber es beruhigt mich ein bisschen, ne? Weil manchmal hat man ja dann so seine kleine Flause im Kopf und denkt sich so, ha, okay, bin ich gemacht für dieses Game? Aber ja. Der wichtige Punkt ist, trotzdem gut zu agieren.
Das Ding ist halt, Emotionen lassen dann auch dieses breite Sichtfeld extrem schmal werden und man kommt in so eine Art Tunnelblick. Das heißt, wenn ich jetzt eine übergeordnete Analyse gemacht habe und mich dann beispielsweise auf kleineren Zeiteinheiten befinde und da passiert auf den kleineren Zeiteinheiten eine größere Bewegung und ich emotional entscheide, oh, da muss ich jetzt rein, dann blendet mein Kopf auch automatisch alles, was ich übergeordnet analysiert habe, was alles nach bärischen Marktstimmungen schreit, das wird alles ausgeblendet. Und wenn ich dann einfach nur reagiere, dann werde ich mich immer wieder in Verlust wiederfinden. Das ist tatsächlich leider so.
Ja, absolut. Ja, da sucht
deswegen
sich der
Kopf,
weil genau das, was er gerade hören möchte. Ne? Also man findet da Punkte in so einer Analyse, die man gerne sehen würde. Und wie es so ist, wir würden natürlich alle immer Aufwärtstrends sehen. Aber zumindest, wenn man.
Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir hier vor einigen Wochen schon ein Video auch hochgeladen haben, wo wir genau vor diesem Job, der jetzt auch schon einen guten Monat her ist, so dieser Initial-Crash, nenne ich ihn ganz gerne. Davor hatten wir schon eine Podcast-Folge hochgeladen, wo wir genau vor so einem Event gewarnt haben, dass sich der Zyklus dem Ende neigt und dass jetzt diese, ich sag mal, Crashes oder diese Drops, die werden jetzt halt stärker. Und jetzt ist tatsächlich in der letzten Woche, wo ja auch bei euch die Emotionen dann aufgetaucht sind. Ich denke mal, so geht es vielen anderen Anlegern halt auch, die dann aber auch reagieren, anstatt einfach abzuwarten, die dann so sehen, okay, da kam ein Event, was von außen beeinflusst wurde aus den USA, dass die Märkte nochmal einen schönen Pump hingelegt haben. Wenn man aber den Pump mit dem Crash vorher vergleicht, ist das tatsächlich noch nicht mal miteinander richtig zu vergleichen, weil der Pump ist natürlich deutlich geringer ausgefallen. Und wenn wir solche News, so positiv bullisches Verhalten aus den USA hören, erwarten wir tatsächlich eigentlich deutlich, deutlich stärkere Märkte. Und das sehen wir jetzt nicht und das ist ein weiteres Warnzeichen. Und das ist tatsächlich was wir bei jedem Zyklus beobachten können. Wir kriegen einen Initialcrash, der Markt baut dann rasant kurz wieder auf. Das heißt, die Leute werden aus dem Markt gespült, verkaufen im Verlust, weil der Markt runtergeht. Der Markt kommt schnell wieder hoch. Die Leute ärgern sich, dass sie rausgegangen sind, kaufen jetzt zu teureren Preisen wieder ein. Und jetzt dürft ihr mal raten, was tatsächlich höchstwahrscheinlich als nächstes passiert. Der Markt wird wieder runterkommen. Und das ist so diese emotionale Achterbahn. Ja. Und das ist diese emotionale Achterbahn, wo dann tatsächlich, egal wie viel Profit die meisten über den kompletten Bullenmarkt gemacht haben, jetzt beginnt die Achterbahn, wo die meisten ihren kompletten Profit auch wieder hergeben.
Ja, tatsächlich so.
Das gibt mir zu denken.
Mein Gut, wir sitzen hier schon mal zu dritt und jeder von uns hat seinen Großteil verkauft vorm Initial Drop, wie du ihn so schön nennst, Stefan, finde ich einen guten Begriff. Das ist ja schon mal gut. Ja, wir haben ein bisschen gehalten for the long term, zumindest glaube ich Teile von uns for the long term und vielleicht um jetzt nochmal das Gefühl zu haben, hey cool, ich verkaufe nicht auf dem Low Point, sondern ich kann nochmal ein bisschen verkaufen, um psychologisch auch diese Phase jetzt gut zu überstehen. Genau, aber Stefan, du bist glaube ich hier so der Master-Analyst von uns dreien. Ja, ich glaube, das können wir schon so sagen, André, oder? Also da gegen mich auf jeden Fall.
Absolut, da geht nichts drüber.
Ja, definitiv. Wie siehst du den Markt gerade? Also hast du uns jetzt schon so kurz ein bisschen was mitgegeben, aber was ist so dein Outlook für alles und wie würdest du auch rückblickend jetzt so diesen Bullenmarkt, den wir hatten, den Bullrun bewerten? Der war schon anders als 2021, ne? Und du hast ja letzte Woche auch schon so ein paar Sachen mit uns geteilt, die ganz spannend waren. Vielleicht kannst du die auch noch mal mit unseren Hörern teilen.
Ja, definitiv. Also der Bullenmarkt hat sich insgesamt sehr anders entwickelt als das, was man natürlich erwartet hat. Und gerade wenn man jetzt auf diese Projekte, in die man sehr, sehr zuversichtlich auch hineingeblickt hat, die immer gut performt haben, die sind tatsächlich so gar nicht von ihren Lows weggekommen. Und dann fragt man sich, ist gar kein Interesse mehr an Krypto da? Und da muss man schon auch ein bisschen tiefer graben, um tatsächlich wirklich auch dahinter zu kommen, was ist dieses Mal im Bullenmarkt passiert. Und tatsächlich sind Billionen in den Kryptomarkt hineingeflossen, so wie in den letzten Zyklen auch. Das Ding ist halt einfach, in dem letzten Bullenmarkt haben wir so 20.000 bis 40.000, das hat sich natürlich auch erhöht, im Zyklus selbst, haben wir so 20.000 bis 40.000 verschiedene Kryptowährungen gehabt, wo dann diese Billionen reingeflossen sind und das natürlich den Markt gepumpt hat. Und dadurch, dass wir verhältnismäßig eine kleine Auswahl an Kryptowährungen hatten, sind natürlich auch bei anderen Kryptowährungen diese Pumps extrem aufgefallen, wo wir ganz, 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 ganz viele 100 bis 1000 X gesehen haben und da war es sehr übersichtlich. Und dieses Mal ist tatsächlich fast exakt die gleiche Menge an Geld in den Markt geflossen wie zu unserem letzten Bullenmarkt, nur die meisten haben es gar nicht so wahrgenommen, weil sich das Ganze jetzt auch auf über 20 Millionen Kryptowährungen verteilt. Das heißt, die Geldmenge ist die gleiche geblieben, die in den Markt geflossen ist. Aber es gibt so viele Kryptowährungen, dass sich das Ganze komplett verwässert hat und dass man deswegen das Gefühl hatte, dieser Markt hat gar nicht so gut performt. Und das ist halt was, da muss man schon ein bisschen tiefer graben, um diese Information tatsächlich auch zu bekommen.
So, also ich finde es super spannend, weil ich persönlich poste ja relativ viel auf LinkedIn, ja, also bin so ein bisschen in diesem Social-Media-Game auch drin. Und da ist es ja ganz ähnlich, ne? Also so, wenn du vor 2, 3, 4 Jahren angefangen hast, auf LinkedIn zu posten oder vor 15 auf Insta, dann war jeder Post ein Treffer so ungefähr, ne? Du hattest schnell viele Impressions, konntest da schnell wachsen. Jetzt sind super viele Menschen da, die posten. Jetzt muss man sich mehr anstrengen. Und genauso ist es jetzt quasi auch im Kryptomarkt, ja? Wir sind einfach eine Ecke weiter. Wir haben viel mehr Kryptowährungen, heißt es einfach nicht mehr jeder Coin. Jeder ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber fast jeder Coin-Treffer, sondern man muss jetzt wirklich die finden, die nicht nur fundamental gut sind, sondern wo eben auch richtiges Interesse da ist und wirklich viel Geld reingepumpt wird, was natürlich super viel schwieriger ist als logischerweise mit 20 bis 40.000 Coins.
Hat sich das aber, da muss ich vielleicht eine Frage stellen, hat sich das wirklich verändert? Also zu 2021 war es genau das Gleiche. Also wir haben dort gesessen, wir haben Analysen gemacht von Projekten. Also was ist wirklich sinnhaft? Damals war es so ein bisschen das NFT-Ding, also sprich ERC-20-Token, was kann man machen, Tokenisierung und so weiter, kam so langsam Real-World-Assets auf und so weiter. Also wir haben schon Analyse gemacht, aber und da gebe ich dir recht, Stefan, man hat eine Analyse gemacht von so 4, 5, 10, 20 Projekten. Das war relativ übersichtlich. So, dass man gesagt hat, okay, wir setzen sich dorthin, macht ein bisschen Analyse, macht ein bisschen, schaut sich das Projekt an, guckt ein bisschen hinter die Kulissen, schaut sich die Social-Media-Geschichten an. Und man konnte dann zumindest mal so eine kleine Ecke erahnen, in welche Richtung es zu bestimmten Projekten vielleicht geht oder auch nicht. Heute ist es so, wir haben nicht nur eine Infrastruktur auf Ethereum-Basis, ERC20, sondern wir haben viele andere Infrastrukturen dazu bekommen. Gerade Solana, gerade Coinbase, gerade, keine Ahnung, viele Infrastrukturen, die ihre eigene Geschichte sozusagen schreiben. Also Solana mit den ganzen Meme-Coins und den ganzen. So, und das hatten wir in 2021 nicht. Das heißt, wir haben nicht nur eine Verdoppelung der eigentlichen Anzahl der Coins und der Projekte, sondern wir haben die Verdoppelung, Verdreifachung, Verzehnfachung von Infrastruktur, die wiederum dann wieder verzehnfachen und so weiter. Das heißt, und das, glaube ich, ist ein großer, großer Unterschied. Man muss sich einmal die Infrastruktur anschauen. Also wie gut ist diese Infrastruktur? Wie gut sind die Projekte da drauf? Wer steckt dahinter? Und das ist deutlich anders geworden. Und da gebe ich dir recht, Stefan, das ist echt schwierig dann auch zu handeln. Und also wenn man sich nur eine Infrastruktur anguckt, okay, dann kann man das vielleicht noch machen, aber das dann alles im Überblick zu haben, dass diese Kaskadierung nach oben Millionen von Coins, ganz ehrlich, ich habe den Überblick verloren. Ich weiß es.
Also ich sag mal so, bei 20 Millionen Kryptowährungen behältst du auch nicht den Überblick. Also selbst wenn du ein Topic hast, wie zum Beispiel AI, ja, wo du einen Hype drum generierst. Selbst die AI-Coins, natürlich gab es ein paar vereinzelte, die sehr gut performt haben, aber es kamen so viele, ja, weil ja dann halt auch durch AI Coins generiert worden sind, die sich auf AI beziehen. Die Webseiten wurden durch AI generiert, die ganzen Tokenomics wurden über AI generiert und das spendet natürlich den Markt, weil es tatsächlich kein Aufwand mehr ist, überhaupt einen Coin zu generieren. Gerade auch mit den Meme-Coins, du hast es gerade angesprochen über Solana, dann kam FunFun, kam jetzt mit dazu, wo du wirklich in 3 Minuten eine Kryptowährung erstellen kannst. Da hast du keine Webseite hinter, keine Tokenomics, gar nichts. Du hast einfach einen Coin erstellt, der zu einem bestimmten Topic gepasst hat, was gerade auf Twitter viral ging. Ja, Elon Musk hat irgendwas gesagt, Donald Trump hat irgendwas gesagt. Es gab Geburt von einem von Mudeng hier in Thailand, ja, von dem Nilpferd, ja, und dann wurde einfach eine Kryptowährung, wo nichts hintersteckt. Es wurde einfach die Kryptowährung Mudeng, ja, die sogar ein Binance-System bekommen hat.
Also ich das verpasst, war die Welt tatsächlich. Ich hätte Nilpferd-Coins drauf können. Siehst du, das ist an mir vorübergegangen. Schade. Hättest du das gesagt?
Ja, oder wie dann zum Beispiel halt auch ein Peanut, da ging ja diese Story durch die USA, dass da die Polizei irgendwie ein Eichhörnchen erschossen haben soll oder so. Dann gab es eine Peanut-Kampagne und auch der hat mehrere Milliarden Marktkapitalisierung erreicht. Ja, also das war tatsächlich das, was den Markt dieses Jahr beeinflusst hat, waren tatsächlich die Meme-Coins. Wir hatten eine schöne Meme-Coin-Season, aber so diese richtige Altcoin-Season, wie man sie kennt, die ist tatsächlich einfach ausgeblieben. Und natürlich war auch bis vor kurzem, ja, wenn der Zyklus sich so dem Ende zuneigt, war halt immer natürlich auch noch die Hoffnung da. Da kommt ja jetzt diese Altcoin-Season natürlich schlussendlich noch, weil wir sie immer hatten. Aber jetzt ist halt der Zyklus von der Timeline ist abgelaufen. Ja, wir haben so gesehen die Top hier an der Stelle erreicht. Uns zeigen das auch die Charts. Wir handeln keine neuen Hochs an, aber wir handeln tiefere Tiefs an. Und das zeigt uns jetzt hier an dem Punkt aktuell, okay, der Zyklus ist am Ende angekommen. Und natürlich brauchen wir jetzt noch ein letztes euphorisches Aufbauen, um natürlich nochmal die Leute, die sich in dem Markt nicht so gut auskennen, maximal abzustrafen. Wie gesagt, der Initial-Drop, es wird Panik verkauft, jetzt steigt der Markt rasant, es wird aus Panik, oh nein, ich bin doof, ich habe verkauft, wird jetzt wieder gekauft und wir sehen ja jetzt auch heute, jetzt in der Woche, der Markt fängt ja jetzt gerade schon wieder auch an, etwas zu fallen und das ist jetzt so die Realität, an die wir uns jetzt höchstwahrscheinlich erstmal die nächsten anderthalb Jahre gewöhnen müssen, dass wir jetzt in eine Bottom-Phase erstmal kommen. Die Frage ist natürlich, die Altcoins, die sowieso schon im Keller sind, wie tief werden die schlussendlich wirklich fallen? Weil normalerweise haben wir halt die Top gesehen, es war alles am All-Time-High und dann haben wir 80, 90, teilweise 95% Drops in Altcoins gesehen. Jetzt ist es aber so, dass viele der Altcoins tatsächlich von ihrem All-Time-High schon mehr als 80% entfernt sind. Das heißt, wie tief fallen diese restlichen Drops jetzt wirklich aus? Oder geht es jetzt nur um die Hype-Coins, die sowieso am All-Time-High gestanden haben bis vor kurzem, dass die jetzt so tief runtergehen? Das ist jetzt natürlich alles noch großes Fragezeichen.
Ja, aber ein Unterschied gibt's. Meiner Meinung nach gibt es einen großen Unterschied. Ich bin völlig bei dir. Wie gesagt, nochmal, Infrastruktur von 2021, alles war auf ERC20 Ethereum-Basis. So, das heißt, da waren alle Coins draufgedroppt. So, und die haben dann, wie du richtig sagst, 80-90%, was auch immer, sind die nach unten gegangen. Jetzt haben wir andere Infrastrukturen. Wir haben jetzt 5, 6, 7 verschiedene Infrastrukturen, also große Infrastrukturen, so möchte ich vielleicht mal sagen, wo auch so ein bisschen Marktmacht hintersteht, also wo auch so ein bisschen Geld auch, wo auch große Firmen hinterstehen, wo ein bisschen Geld reingepumpt worden ist und da sind halt Coins drauf. Die Frage, die ich mir stelle, ist, fallen diese Coins auch 90? Ist es die Infrastruktur, die komplett verschwindet, weil halt nichts mehr darauf gemacht wird, ja, weil die Währung in Krypto ist ja immer noch eigentlich der Benutzungsgrad, also wie viel Benutzung habe ich denn auf dieser Infrastruktur? Das ist eigentlich die eigentliche Währung und das frage ich mich, ob diese Infrastrukturen verschwinden werden. Meine Prognose, persönliche meine Meinung, ist, dass diese Infrastrukturen nicht verschwinden werden. Dass sich diese vier, fünf halten werden, aber viele Projekte davon einfach implodieren. Die werden einfach nicht mehr da sein.
Ja, na klar.
Wird immer noch so, ich sag mal so 2030, und das werden wahrscheinlich die 2030 sein, die 2021 auch da waren. Diese 2030, die halt auch wirklich eine gewisse Idee haben, schnellere Infrastruktur, besseres Handling, mehr Security, AI vielleicht eingebaut und ähnliche, die werden immer noch existieren. Meine persönliche Prognose. Aber wir werden es sehen. Ja. Das wird sehr, sehr spannend.
Aber ich meine, wenn man sich den letzten Zyklus anguckt und da Solana gesehen hat, was ja einer der bestperformenden Coins war im Zyklus davor, und selbst der ist 98% gedroppt und hat in diesem Zyklus ein neues All-Time-High erreicht. Also insgesamt sieht man natürlich halt auch, selbst wenn Projekte 98% verlieren, können die sich davon auch wieder erholen. Aber das ist halt eher von Ideen, die eine Infrastruktur bieten und nicht, wo einfach auf einer Infrastruktur aufgebaut wird und man eine Idee für etwas hat. Genau.
Ja, die Ausnahme auf jeden Fall. Die Frage, die sich natürlich dann stellt und die natürlich dann die Hörer stellen und die wir natürlich auch immer stellen, was machst du jetzt damit? Also nimmst du jetzt die Chips vom Tisch, steckst sie in die Tasche, weiß ich nicht, wandelst sie in US-Dollar, Euros um, bleibst du in Krypto, meinetwegen in irgendeinem Stablecoin, lässt sie dort liegen, was machst du jetzt? Also Gewinne, Verluste. Ist natürlich sehr, sehr schwierig zu beantworten, überhaupt da Ratschläge zu geben, weil wir machen ja hier keine Finanzberatung, Achtung, Achtung, wie immer, aber es ist natürlich schon eine schwierige Antwort zu geben, ja, weil wenn man zum Beispiel dann ETFs, Aktien, QQQ, also chinesischer Märkte, Edelmetalle natürlich, ich glaube, da müssen wir auch nochmal zwei Sätze zu verlieren. Wenn man das natürlich sieht, und ich habe nicht den Vergleich, da hast du den wahrscheinlich mehr. Ich glaube, wenn ich einen Bitcoin gekauft hätte oder ich hätte das gleiche in Gold gekauft, ich glaube, bei Gold wäre ich, glaube ich, dieses Jahr besser rausgekommen. Ne? Kannst du mich jetzt auf Lügen strafen, musst du mal vielleicht nochmal genau reingucken.
Ja. Aber nee, es ist richtig.
Aber es ist tatsächlich dann natürlich, wenn man das so sieht, hat man natürlich schon ein paar Fragezeichen. Also Edelmetalle?
Ist für die ja, Idee, natürlich. Oder? Also die die Geldumverteilung ist natürlich immer die Frage, was mache ich mit meinen Gewinnen, was mache ich mit meinen restlichen Investments, wo soll ich sie am besten hinverteilen? Soll ich jetzt aus dem Kryptomarkt raus und das in Aktien packen? Bei Aktien stehen jetzt auch gerade die meisten an einem All-Time-High. Ja, und am All-Time-High will man in der Regel nicht kaufen. Das heißt, was ich den Leuten immer empfehle, ist, sucht nach Assets, die tatsächlich jetzt nicht an einem direkten All-Time-High stehen, wo noch Potenzial drin ist. Damit muss man sich dann natürlich auch auseinandersetzen. Was wir zum Beispiel halt auch gesehen haben, aufgrund der Unruhen in den USA steht der Dollar gerade relativ tief, ja, was einfach eher nicht dazu führt, um Gewinne zu machen, sondern eine Werterhaltung zu haben. Ja, zu sagen, alles klar, lass es erstmal in Dollar liegen. Ich bin ein großer Fan von Edelmetallen, also gerade Gold hat ja dieses Jahr eine unglaubliche Performance hingelegt, hat jetzt schön von seinem All-Time-High auch gute 10% korrigiert gehabt und ist tatsächlich auch einer meiner Favoriten für eher ein bisschen Long-Term-Investments. 2030 bis 35, denke ich, wird Gold Richtung $7,000 pro Feinunze liegen, weil wir halt einfach eine extrem hohe Nachfrage haben und die auch immer weiter wächst, aber das Angebot einfach nicht größer wird. Und solange wir nicht irgendwelche Technologien erfinden, wie wir Meteoriten schürfen können oder sowas, wird sich das tatsächlich auch nicht ändern, weil die Goldreserven werden halt immer knapper und die Nachfrage nach Gold wird halt immer höher. Wir haben ja letztes Mal auch über Angebot und Nachfrage schon gesprochen. Das heißt, wenn die Nachfrage tatsächlich hoch oder gleich bleibend ist, aber das Angebot immer knapper, muss schlussendlich der Preis immer steigen. Das ist tatsächlich bei uns so eine Art Naturgesetz. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Gold. Ist tatsächlich nicht diese Wahnsinnsrendite. Gut, hätte man das jetzt vor 2 Jahren gesagt, dann würde man wahrscheinlich sagen, ja gut, Gold bewegt sich nicht, aber jetzt dieses Jahr hat sich Gold auch mehr als verdoppelt. Also ist es auch tatsächlich ein sehr, sehr gutes Investment gewesen. Aber ja, deswegen bin ich zum Beispiel, also was Edelmetalle angeht, bin ich sehr zuversichtlich. Aktien wäre ich jetzt halt vorsichtig, weil wir merken gerade halt, ne, steht alles an einem All-Time-High, aber wirtschaftlich hängt irgendwo alles dann doch so ein bisschen in den Dutten und das vieles wird halt momentan künstlich aufrechterhalten, gerade auch der Automobilmarkt, ja, Neuwagenverkäufe sind um 60% zurückgegangen. Trotzdem sieht man das noch nicht so wirklich in den Indizes und in den Aktien. Das wird aber kommen. Und wenn da der Knall kommt, möchte man natürlich nicht Aktien am All-Time-High gekauft haben. Und deswegen ist so die Strategie jetzt gerade für die nächsten 1 bis 2 Jahre, wo ja der Kryptomarkt halt auch in seinem Bärenmarkt sein wird, meiner Meinung nach eher Gelderhaltung anstatt die Suche nach den großen Profiten.
Finde ich eine richtig gute Einordnung, Stefan. Gerade weil ich es auch sehr, sehr oft sehe, wenn man jetzt dann im Kryptomarkt verkauft hat und hat so ein bisschen Cash auf der Seite oder hat auf der Arbeit einen Bonus bekommen, dann ist natürlich so diese Ungeduld da. Ich muss die jetzt irgendwie gewinnbringend investieren. Und ich sehe es aber ganz ähnlich auch gerade bei Einzelaktien. Da gibt es immer natürlich welche, in die man auch jetzt gerade investieren kann, wenn man gut sucht. Ja, aber oftmals über die jetzt am meisten gesprochen wird, ja, in dieser Sekunde, die stehen schon so hoch, zum Beispiel Palantir, nur mal als Beispiel genannt, ja. Die stehen schon so hoch, da ist natürlich die Versuchung groß, da jetzt reinzugehen, weil man vielleicht jetzt gerade ein bisschen Cash auf der Seite hat. Aber All-Time-High, wie du sagst, ist eigentlich die gefährlichste Zeit, gerade wenn die Wirtschaftsdaten so sind, wie sie jetzt sind. Und das beobachten wir ja nicht nur im Automobilmarkt, das beobachten wir ja in vielen Teilen der Wirtschaft. Dass man da sich dann, was du auch im Kryptomarkt beschrieben hast, ne, noch weiter in die Verluste reinfährt, wenn man dann nicht hält und dann keine Geduld hat und die raus in 5, 10, keine Ahnung, 3 Jahren vielleicht auch nochmal neu All-Time-Highs verzeichnen. Von dem her finde ich es eine sehr, sehr gute Einordnung auch, was mache ich jetzt mit dem Geld, weil ich vielleicht aus dem Kryptomarkt gezogen habe, was mache ich mit den Gewinnen, wo tue ich die hin, jetzt vielleicht konservativer zu denken und nicht zu denken in den großen, wie kann ich es im nächsten Jahr nochmal verdoppeln.
Ja, genau, genau. Das ist, glaube ich, jetzt der Plan.
Die Frage, die sich mir auch stellt, ist, gehen wir in eine Richtung Rezession? Ja. Also viele Analysen gehen ja auch in diese Richtungen, dass man auch wirklich, wenn man die Wirtschaftsdaten sich anschaut, Automobilbranche hast du gerade gesagt, vielleicht kann man noch die Chemiebranche auch noch dazu nehmen. Die Diskussionen laufen gerade in Deutschland, heißt, was ist mit Stahl? Oder mit der Stahlindustrie? Genau da auch die gleichen Gespräche. Es hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Angriffskrieg von Russland Richtung Ukraine zu tun. Das heißt, darüber nachzudenken, was brauche ich denn als Land in meinem Land als Eigenproduktion? Ja, diese Diskussion hast du natürlich dann einfach gegenläufig, zusätzlich zu dem Marktdruck von außen. Und alle diese Daten deuten natürlich im Moment aktuell nicht auf wirklich gute Dinge hin. Ne? Und deswegen finde ich es gut, auch zu sagen, hey, vielleicht ein bisschen konservativer zu denken, vielleicht in Dinge zu investieren oder sein, ich sag mal, wohlverdientes Gespartes nicht irgendwie wirklich in hochvolatile Dinge zu tun. Das, glaube ich, ist eine gute Vorgehensweise. Das sollte man sowieso immer tun, ja, Teile davon, aber vielleicht jetzt gerade noch mal ein Stück weit noch mal schärfer drauf zu schauen, ist, glaube ich, gut gemeinter Rat. Wie gesagt, keine Finanzberatung, aber ich glaube, die Idee ist schon nicht schlecht, ja, das in diese Richtung zu denken. Spannend.
Und beim Traden und beim Investieren, natürlich ist man immer auf der Suche nach Profit, aber tatsächlich, das gehört mit dazu und das ist auch sehr, sehr wichtig, ist auch der Schutz des Kapitals, ist auch ein großer Part, der einfach dazugehört, zu wissen, wann ist es richtig, auch einfach mal an der Seitenlinie zu stehen und den Markt ziehen zu lassen und zu sagen, ich schaue mir das erstmal ein bisschen an, was jetzt hier in der nächsten Zeit passiert, um dann die bestmögliche Entscheidung treffen zu können, anstatt jetzt einfach nur, oh, ich habe Cash an der Seite, ich muss damit irgendwas machen. Muss man nicht, sondern man hat natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich schütze das Kapital. Wenn der Markt zu mir kommt und ich den bestmöglichen Einstiegspreis für mich finde, dann kann ich reingehen und dann werden die Renditen sowieso höher. Wenn ich die Möglichkeit habe, in den 60% Crash, was wir halt auch alle paar Jahre mal sehen, dort in der Bottom-Phase, dort die Möglichkeit habe zu kaufen und wir dann zurück zum All-Time-High und darüber hinaus sind das Renditen von 150-200% über die wir sprechen, wo wir sagen, okay, da warte ich jetzt 2 Jahre drauf, anstatt jetzt mit hohem Risiko zu versuchen, in einem Jahr vielleicht 30-40% zu machen und auf der Gegenseite aber ein Verlust von 50-60% im Raum steht. Dann würde ich mich immer dafür entscheiden, die 2 Jahre zu warten.
Ich sage es auch immer und immer wieder, es gibt, finde ich, gar kein schlimmeres Gefühl, als der Markt droppt und all dein Geld ist investiert und du kannst nicht investieren. Also du musst dann wirklich auf dein nächstes Gehalt warten oder auf deinen nächsten Umsatz, um dann kleine, also Peanuts will ich jetzt nicht sagen, aber kleinere Summen zu investieren, ja. Anstatt einfach, wie du gesagt hast, an der Seitenlinie zu stehen, dieses Cash einfach erstmal da liegen zu lassen, so dass man schnell drankommt, aber es den Wert erhält, ja, und dann investieren zu können und liquide zu sein in dem Moment, wo die Market Opportunities da sind. Ne? Weil das sieht man halt oft, dass Leute so versuchen, diese Market Opportunity zu erzwingen. Da muss jetzt was sein. Ich will jetzt investieren. Mein Geld darf da nicht liegen. Und finde ich richtig gut, dass du es nochmal ansprichst. Man darf auch ruhig mal eine Weile einfach Geld konservativ irgendwo liegen haben und auf die richtige Opportunity warten.
Ja,
so ist es.
Hat auch was mit FOMO zu tun, Fear of Missing Out. Genau das Gleiche, dass man immer denkt, ja, man muss noch mal, da muss doch noch was kommen. Und dieses muss doch noch mal was kommen, das führt dazu, dass man in hoher Wahrscheinlichkeit die falsche Entscheidung trifft. Also da bin ich völlig bei euch, das stimmt. Ich habe gerade mal geschaut, wann ist denn das nächste Halving von Bitcoin? Das ist im März 28.
Also, oh,
da haben wir noch ein bisschen. Ja, das heißt, ja, anderthalb Jahre. Ja, wird es wahrscheinlich so ein bisschen dahin düppeln, mal rauf, mal runter. Ja, einige Menschen um mich herum sagen, hey, der Bitcoin wird nochmal auf 50.000 runtergehen, locker, auf 40.000. Das ist, dabei 50.000 liegt das Fair Value. Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht schießt auch nochmal hoch irgendwie auf 200.000. Wir wissen es ja alle. Das ist ja das Schöne, dass wir alle die Glaskugel nicht haben, Gott sei Dank nicht haben. Und ja, aber durchaus spannend. Und ich glaube, ein guter Ratschlag für heute ist vielleicht, ruhig mal ein bisschen Seitenlinie. Das ist auch völlig okay und alles gut. Man muss sich da nicht schlecht fühlen und so emotional
ganz
reagieren,
genau,
wie ich letzte Woche. Schnell kaufen, schon schnell.
Gekauft habe ich nicht, bei mir war es eher der Verkauf, wo ich Reverse Psychology hatte und mich gefreut habe, dass ich jetzt zu tieferen Preisen verkaufen darf, als ich vor einem Monat noch verkauft habe.
Siehst du? Das ist so.
Das
weil, wenn man sich freut, wenn man Verluste einfährt, dann ist alles richtig gemacht.
Weniger Gewinn.
Oder weniger Gewinn.
Vielleicht auch ganz offen zu sein, ne? Und es auch mal zu zeigen. Bei ein paar Coins habe ich auch Verluste gemacht. Vielleicht jetzt keine großen, aber André und ich hatten letzte Woche schon auch kurz drüber gesprochen. Wir hatten beide, glaube ich, so ein paar Altlasten auch noch aus dem letzten Zyklus.
Alles raus.
Ja, im Portfolio, die einfach, wie Stefan auch gesagt hat, keine neuen All-Time-Highs gemacht haben, die ich jetzt dann irgendwie 3 Jahre mit mir rumgezogen habe und gesagt habe, ach komm, wird schon wieder. Ja, und sie wurden nicht, ne? Also da muss man dann irgendwie auch der Realität ins Auge schauen. Und auch wenn es weh tut, habe ich die verkauft, zum Teil mit ein bisschen Verlust, zum Teil mit ganz minimalem Gewinn, aber definitiv unter dem Gewinn, den ich hätte haben können, wenn ich einfach in 2021 schlauer gewesen wäre oder rationaler. Das gehört auch dazu. Natürlich ärgere ich mich dann auch kurz, aber meine Betrachtungsweise ist dann immer, hat mein Gesamtportfolio Plus gemacht, hat so viel Plus gemacht, wie ich mir auch mehr erhofft hätte. Und wenn ich die beiden Fragen mit Ja beantworten kann, gut. Dann gab es halt ein paar Coins, die verloren haben, passt. Ne? Aber um das vielleicht auch mal zu erwähnen, also auch wenn wir uns mit dem Thema, würde ich schon sagen, relativ viel befassen, ja, sind trotzdem ein paar Sachen dabei, wo man Verlust reinfährt. Ich glaube, da kommt man auch gar nicht drum rum langfristig.
Ja, also ich habe letzte Woche noch, um da auch die Wahrheit zu sagen, ich habe letzte Woche noch ein Herzensprojekt, und es war ein Herzensprojekt aus 21, ein Herzensprojekt mit 98% Verlust verkauft. Ich habe tatsächlich das Zeug gehalten und dachte mir, es war jetzt auch nicht so viel, also muss man auch, ne, also von dem Euro-Wert war es nicht so viel. Aber ja, es war mein Herzensprojekt und ich habe es mit 98% Verlust verkauft und habe mir gedacht, ach komm. Jetzt muss er auch raus. Jetzt ist auch Zeit.
Hat genug am Herz gesaugt.
Du warst loyal. Du warst loyal.
Ja, genau. Ja, herrlich. Wunderbar. Ich glaube, das gibt vielen Zuhörern mal so eine kleine Einschätzung, in welche Richtung es vielleicht gehen kann, vielleicht gehen sollte. Und dass es durchaus okay ist, vielleicht auch mal nicht nur einen Fullstop hinzulegen, sondern auch, ja, sich mal ein bisschen an die Seitenlinie zu setzen und das Ganze auf sich wirken zu lassen. Macht Sinn.
Definitiv. Gut, das soll jetzt mal das kleine Marktupdate von uns gewesen sein, um euch auf den neuesten Stand zu bringen. Ich hoffe, viele von euch haben auf die Warnungen aus einer unserer letzten Folgen gehört und konnten da auch schon mal ihre Profite zumindest sichern. Und ja, wir halten euch natürlich immer auf dem Laufenden, wie es auch mit den Märkten aus unserer Sichtweise weitergeht.
Das machen wir definitiv. Vielen Dank, Ms. Winch, das war's für heute. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Und ja, ob die Entscheidungen richtig waren, ob du wirklich richtig standst, 1, 2 oder 3, wir werden es sehen in der nächsten Zeit. genau, also von heute erstmal von uns. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön, jetzt mit Stefan, für eure Zeit.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal.